Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby. Ja, normalerweise sprechen wir ja immer über verschiedenste Dinge der Digitalisierung, der Technologien, gehen auch etwas tiefer hinein. Aber wir müssen auch sagen, eine Sache, die bei uns noch gar nicht aufgetaucht ist, ist vielleicht auch mit die wichtigste Sache. Wie kann man das Ganze eigentlich so ein bisschen betrachten? Ich sag mal, die Lage ist sehr vielschichtig. Grundlegende digitale Fertigkeiten, Klicken und Surfen, die sind sehr weit verbreitet, jeder kennt's. Aber so ein bisschen die kritische Bewertung, vielleicht auch das Erkennen von Fake News und auch diese verantwortliche Nutzung dahinter, bleiben eigentlich immer eine große Herausforderung, sowohl bei Jugendlichen als auch Erwachsenen, aber natürlich auch Hinblick auf Unternehmensebene. Jeder kommt ja früher oder später in die Berufswelt hinein und gerade da ist vielleicht auch ein bisschen Nachholbedarf. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen mal ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, gerade auch jetzt mit Hinblick auf Forderungen nach, ich sag mal, barrierefreien Angeboten, bessere Ausbildung. Das ganze Thema nennt sich Medienkompetenz und ich freue mich sehr, heute Frau Michaela Weiß begrüßen zu dürfen. Hallo Michaela, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Alex, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gern. Vielleicht könntest du uns ganz kurz mal umreißen, ja, wer bist du, was machst du und warum sitzen wir heute hier zusammen?
Ja, ich bin Michaela Weiß, ich bin freie Medienpädagogin und das schon seit 18 Jahren. Ich habe so ein bisschen das kleine Unternehmen Medienleuchtturm gegründet. Genau, der Medienleuchtturm deshalb, weil das Symbol des Leuchtturms Orientierung ja bietet zum Einfahren, zum sicheren Einfahren in den Hafen und zumindest das, was die Meersymbolik angeht. Und wir als Medienleuchtturm möchten gerne Orientierung bieten in der Medienwelt. Und deshalb hat mir die Symbolik des Leuchtturms eben da ganz gut gefallen. Genau, wir, habe ich schon gesagt, das heißt, ich bin nicht mehr alleine, ich bin in einem kleinen Team, wir sind mittlerweile zu viert und wir nennen uns selbst die Leuchtturmwärterinnen und Leuchtturmwärter und sind in ganz Deutschland unterwegs oder auch überall darüber hinaus und fahren überall dahin und bieten unsere Kompetenzen an, da wo wir gefragt sind und wo wir unterstützen können. Ja, und wo wir unterstützen können, das ist ganz vielschichtig. Das meiste sind tatsächlich die Arbeit in Schulen, aber auch außerschulische Sachen, also hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen, aber eben auch mit Fachkräften, pädagogischen Fachkräften. Wir machen Lehrfortbildungen, wir machen Elternabende, wir sind auch in Kitas unterwegs. Letztendlich alles das, was das Thema Medien und Medienkompetenz letztendlich, was ja auch heute das Thema ist, alles umschließt, da sind wir da und unterstützen.
Sehr schön. Ja, und das Thema wird vielleicht umso brisanter, vor allem wenn wir uns nochmal überlegen, wirklich all diese Jugendlichen, die Kinder von heute, die sollen ja eines Tages wirklich auch in die Unternehmenswelt eintauchen. Und das Thema Medienkompetenz, man hat es vielleicht immer mal gehört, es kratzt ein bisschen an all den Themen, aber eigentlich ist es noch gar nicht so richtig, ich sag mal, gerade auf Fokus Deutschland platziert. Und es gibt wirklich sehr schöne Dinge, die man recherchieren kann zu dem Thema, weil viele der Begriffe sind natürlich in aller Munde. Ne? Wir reden von Fake News, wir reden von Hasskommentaren oder beleidigenden Kommentare, Online-Mobbing. Und das LFK hat dazu die sogenannte GYM-Studie veröffentlicht. Mir liegen jetzt die Daten noch aus 2024 vor. Und die haben gerade mal diese problematischen Inhalte im Internet ein bisschen genommen, die wirklich verbreitet sind und haben einfach eine Studie darüber erstellt. Und das Ganze im Vergleich 2023 und 2024. Einfach mal so die größten Fakten genannt. Fake News waren 2023 auf 58%, sind dann auf 61% gestiegen. Wir können jetzt alle uns wahrscheinlich an einer Hand ausrechnen, wo die Zahlen heute ungefähr sein müssen. Mhm. Beleidigende Kommentare sind angestiegen von 51% auf 57%. Extreme politische Ansichten 2023 bei 42%, 2024 bei 54%. Und drunter folgt dann noch Verschwörungstheorien etc. pp. Aber das zeigt schon mal eine Sache, der Druck an dieser Stelle doch ein bisschen zu. Vielleicht auch mal ganz quergeschossen dazu. Eine sehr große deutsche Zeitschrift, deren Namen ich nicht nennen möchte. Die hat natürlich auch gewisse Social-Media-Einflüsse und verbreitet sehr viel Content. Und die haben die Auswertung der PISA-Studie herangezogen mit der TU München. Mhm. Und laut dieser Studie können nur 47% der deutschen Schüler und Schülerinnen Fake News verlässlich erkennen. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 51%, also deutlich nochmal ein Stückchen drüber. Und man muss sagen, ein Drittel dieser Inhalte wird einfach ungeprüft in Social Media weiterverteilt, geliked. Es entsteht wirklich Traffic. Ne? Man hat da wirklich eine Macht in der Hand. Und im Endeffekt sagt das ja eins, gerade in derselben Studie wurde auch genannt, dass die Nutzung von ChatGPT, was ja wirklich jeder von uns mittlerweile kennen sollte, im Vergleich zu 2023 nochmal um 19 Prozentpunkte gestiegen ist. Also im letzten Jahr bei 57%. Ich gehe heute von deutlich höheren Dunkelziffern aus, also wahrscheinlich definitiv 70-80%, vielleicht noch mehr. Mhm. Wir müssen jetzt nicht über Large Language Models sprechen, aber es zeigt halt ganz deutlich, es ist ein Thema, ob wirtschaftlich, privat oder eben auch, ich sag mal, pädagogisch, das betrifft uns alle und das wird uns auch nicht mehr loslassen. Und jetzt habe ich natürlich die erste etwas reißerische Frage, ne? So zwischen TikTok und Schulbuch, wie viel Medienkompetenz brauchen Kinder heute? Wie würdest du denn Medienkompetenz gegenüber Kindern heute überhaupt definieren? Passt das denn in irgendein Alter?
Nein, Medienkompetenz ist letztendlich wichtig in allen Altersklassen. Das fängt mit der Geburt an, das fängt sogar vor der Geburt vielleicht schon an. Denn von vielen Kindern gibt es Ultraschallfotos im Netz. Das heißt, dadurch, dass das Internet natürlich auf jeden Fall allgegenwärtig ist, ja, egal welche Altersstruktur die Medien nutzen oder in den Medien vertreten sind, wie jetzt zum Beispiel die Babys, ungeborenen Babys nutzen jetzt kein Internet oder kein Social Media, aber die Eltern sind eben da und deswegen ist es kein Ding, was in ein Alter zu pressen ist. Was wir sagen können, ist auf jeden Fall, dass die Kinder und Jugendlichen, also gerade, ich sag mal, die Kinder mit der Nutzung, da ja ganz locker flockig drangehen und da überhaupt keine Hemmungen und Berührungspunkte haben bei der Bedienkompetenz. Das heißt, die machen einfach, während die Älteren dann vielleicht dahin gehen, dass sie sagen, dass sie da ein bisschen vorsichtiger sind und immer ein bisschen Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Aber letztendlich lässt sich das überhaupt nicht in irgendein Alter packen. Ja, die Unterstützung und die Orientierung ist, glaube ich, für jeden gefragt. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Vielleicht sollten wir aber auch noch mal so ein bisschen der Begriff Medienkompetenz aufreißen. Also was ist eigentlich Medienkompetenz? Es gibt ja verschiedene Modelle da. Ich zitiere mal ganz gerne den Dieter Barke, der eben diese vier Dimensionen der Medienkompetenz aufgemacht hat und für den eben diese vier Säulen, nämlich die Medienkritik, die Medienkunde, die Mediennutzung und die Mediengestaltung da reinpasst. Und das ist nämlich, da merkt man schon, das sind so eben genau diese vier Dimensionen, die wichtig sind, die ich als Kompetenz benötige, um Medien richtig nutzen zu können. Das heißt, ich muss wissen, was gibt es alles? Ich muss um die Hintergründe wissen. Ich muss es kritisch bewerten. Ich muss wissen, wann ich was im besten Falle anwende. Und ich muss es oder möchte es vielleicht auch selber produzieren und selbst gestalten. Also auch nicht nur Medien konsumieren, sondern Medien vielleicht auch selber produzieren, um Hintergründe zu sehen. Und das ist eben genau das, was zu dem Begriff Medienkompetenz letztendlich auch so gehört. Und diese vier Dimensionen sind eben nicht in ein Alter zu packen. Und deswegen ist auch meine Kompetenz als Medienpädagogin tatsächlich nicht nur im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit gefragt, sondern ganz oft tatsächlich auch wie in allen Altersstrukturen.
Und du hast es gerade schön gesagt, vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs. Ich bin selbst Papa einer 1,5-jährigen kleinen Tochter und ich sag mal, ich versuche natürlich relativ modern zu sein, das möchte ich auch, aber ich versuche in manchen Punkten doch noch konservative Werte zu haben, also Stichwort Bildschirmzeit, darauf möchte ich hinaus. Das klingt jetzt einfach. Vielleicht ist der eine oder andere da draußen, der ungefähr nachvollziehen kann, was ich sagen möchte. Mein Wunsch ist 3 Jahre einfach gar kein Bildschirm. Bestenfalls komplett weg davon. Ne? Mittlerweile muss ich das vielleicht relativieren und sagen, ja, es gibt eine schöne Balance, die man halten kann. Ne? Wir lesen viel, man merkt die Entwicklung, man kann wunderbar begleiten. Aber auch da hat man oft den Moment, das hat sehr viel mit Medienkompetenz zu tun, gerade auch von uns als Eltern, auch von den Großeltern, auch von allen außenrum. natürlich auch irgendwo der, das Umfeld, ne? Umwelt und Umfeld sind da auch große Themen.
Absolut.
Und gerade so Medienkompetenz, und ich sag mal jetzt gerade in so einem klassischen Kita-Alter, ja, wie man es sagen, ne? Die Leute in dem Umfeld, die diesen Erziehungsauftrag haben, die auch den Bildungsauftrag mittragen und die halt auch das Kind schützen wollen, brauchen ja ein gewisses Verständnis. Mhm. Ich sag mal, in meinen geschützten vier Wänden kriege ich das größtenteils hin. Natürlich, wenn das Smartphone irgendwo offen liegt, dann hat man ja auch viel Adaption, ne? Wenn der Papa da drauf rumtippt und das ist ja alles so wunderbar einfach und das soll es ja auch sein vom Handling, dann kann ich das ja auch. Und wehe, wehe, man versucht das Teil wieder abzunehmen und hat nichts, was man zeitgleich in die Hand drücken kann oder irgendwie was rasselt und toll ist. Deshalb meine Frage an dich, ne? Gerade wenn wir über das Alter gesprochen haben, siehst du denn Unterschiede, gerade bei den etwas Älteren, siehst du Unterschiede bei der Nutzung der Apps? Ne? TikTok ist ja überall, vorher war es Snapchat oder von mir ist auch noch Instagram bei den etwas Älteren, gegenüber den klassischen Schulmedien? Oder vielleicht die Frage weitergetrieben, denkst du, man muss da im Kita-Alter irgendwie auch ankommen und da geeignete Materialien, Methoden zur Verfügung stellen?
Oh, da waren jetzt ganz schön viele Sachen drin. Ich möchte ganz kurz vielleicht auch nochmal auf die Bildschirmzeit zurückgehen, weil da musste ich dann, als du das erzählt hast, so ein bisschen grinsen, weil das ist immer so dieses, ja, die Bildschirmzeit, natürlich ist eine Begrenzung gut, aber ich finde, man sollte jetzt nicht allein die Bildschirmzeit ist das, worauf man den Fokus setzen sollte. Natürlich wissen wir alle, ein zu viel ist nicht okay, aber für mich ist es immer in Verbindung die Bildschirmzeit auch mit den Medieninhalten. Und die sind ja tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also gerade wenn du jetzt von deinem Kind erzählst, ist es ja ein Unterschied, ob es Fotos schaut an deinem Handy oder ein Videocall mit der Oma oder dem Opa macht oder YouTube-Videos schaut. Also da vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal. Das sind so Sachen, wo wir als Medienpädagogen immer so ein bisschen so zucken, wenn wir so die Bildschirmzeit sehen. Genau. Also das ja, nochmal gerade an der Stelle.
Genau. Und ich glaube, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber ich glaube, also das ist zumindest meine Lösung, Gottes Willen, ich gebe ja auch keine Erziehungstipps, das sollen Leute bitte woanders machen. Aber ich glaube, den Weg, den wir eingeschlagen haben, den finde ich persönlich sinnvoll. Das Kind begleiten. Ne? Also ich sag mal, gesunder Montessori-Ansatz, ne? Wenn sie irgendwie im Modus ist, fokussiert spielt, will ich nicht so sehr einschreiten. Aber gerade wenn sie irgendwie mal ein Tablet hat und sieht Fotos, ne? Ich bin dabei, ich warte einen gewissen Moment ab, das fühlt man dann irgendwann auch mal als Papa und merkt, okay, jetzt erkläre ich ihr einfach mal, was sie da gerade sieht. Natürlich bestenfalls durch Fragen. Ne? Mhm, Siehst du da den Hund? Wie macht denn der Hund?
Genau.
Ich bin noch ganz weit weg, ihr YouTube zu zeigen oder sonstiges. Das versuche ich noch maximal zu vermeiden, aber natürlich Facecalls mit Oma und Opa, die dann weiter weg wohnen, kommt man ja nicht drum herum, findet man eigentlich auch schön. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist wirklich, jetzt einfach mal off-topic noch gesprochen, dabei sein, begleiten, weiterentwickeln, erklären und ja auch an der Stelle irgendwo Support anbieten und sie trotzdem halt nicht einschränken. Ne? Weil ich glaube, das ist der springende Punkt bei den ganz, ganz Kleinen. Weil wenn ich was wegnehme und sage nein, naja, der ein oder andere weiß vielleicht bei ihrem Alter, wo wir gerade sind, ne? Nein heißt ja und es wird umso spannender, wenn man ihr was wegnimmt.
Ja. Ja. Ja, genau. Also das auf jeden Fall, wobei auch da würde ich es gar nicht, auch dieses Begleiten, gerade bei den Kleinen, ja, natürlich. Das ist letztendlich auch so das, was mir immer besonders wichtig ist, auch den Eltern zum Beispiel mit auf den Weg zu geben und zu sagen, hey, ihr habt die Chance, gerade im Kita und im Grundschulalter, die Kinder dahingehend zu begleiten. Du sagst es jetzt eben genau, also dieses Medien, also letztendlich auch zu schauen, kann mein Kind das, was es da sieht, auch überhaupt verstehen? Und das ist ja auch bei den Medieninhalten wieder. Es gibt so große Unterschiede, was Medieninhalte angeht. Also letztendlich kann man sagen, es ist total egal, ob man im Fernsehen irgendwie sitzt und eine Serie schaut, auch die dann vielleicht für Kinder im Kita-Alter konzipiert sind, inhaltlich, oder ob ich es jetzt an einem Tablet oder Smartphone schaue. Also letztendlich ist es ja auch da wieder, wir reden um Inhalte. Ob ich die Maus im Fernsehen gucke oder auf YouTube gucke, ist letztendlich total egal. Ja, also wenn, um jetzt das Thema YouTube da nochmal reinzubringen. Aber es geht eben um die Inhalte und da eben zu schauen. Also bei den Kleineren geht es darum, zu hinterfragen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das, was ich jetzt vielleicht hier altersgerecht ausgesucht habe, irgendwann in dem Alter, ist mein Kind da überhaupt offen für? Kann es das überhaupt verstehen? Oder überfordert das mein Kind? Und das kann inhaltlich sein, das können aber auch Dinge sein, die ja irgendwie ein zu schnelles, also es gibt ja gerade die heutigen Produktionen mit super schnellen Schnitten und lauter Musik und so weiter, wo wir ja dann letztendlich auch einen ganz großen Unterschied haben in den Inhalten und wo man einfach als Elternteil da auch ein bisschen schauen sollte, was mute ich einfach da meinem Kind zu und überfordere ich es nicht. Und das hat zum Teil natürlich was mit dem Alter zu tun, aber wir wissen, jeder Mensch ist unterschiedlich, jedes Kind ist unterschiedlich und genau wie wir Erwachsenen auch unterschiedlich auf Medien reagieren, so ist es bei den Kindern tatsächlich ja auch so. Also gerade was das Zocken, die Computerspiele angeht, merkt man es ja dann eben auch, dass manche spielen, um ja einfach zu entspannen und das entspannt die Person dann tatsächlich, wenn sie spielen und sie können sagen, so jetzt habe ich entspannt, jetzt geht es mir wieder besser, das hat mir jetzt Spaß gemacht und es gibt welche, die sagen, boah, ich bin total angespannt, bis hin zu Aggressionen, die sowas ja auch auslösen kann und das hat tatsächlich nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Ja. Aber da merken wir auf jeden Fall, dass sich das Begleiten der Eltern ja manchmal sehr zu wünschen übrig lässt. Also sie sind Vorbilder, die Kinder sehen, dass die Eltern die Medien nutzen. Das machen sie jetzt meistens nicht im stillen Kämmerlein, weil es ist ja auch nicht zu verstecken. Es ist ja eben auch normal, dass wir an unserem Smartphone sind. Für Kinder ist es natürlich schwierig zu verstehen. Kinder sehen nicht, sind Eltern am Arbeiten an ihrem Gerät, sind sie jetzt am Zocken, ist es Freizeit. Wenn die Kinder die Geräte nehmen, ist es für die natürlich Spaß Unterhaltung, ganz klar. Aber sie sehen einfach, dass bei den Erwachsenen das Gerät auf jeden Fall, also sie sehen da eher das Gerät, ja, eine sehr hohe Faszination haben und eben ja auch eine Ablenkung haben. Das heißt, man kann ja, wir wissen alle, wenn wir in so ein Smartphone reinschauen, haben wir nicht gleichzeitig eine super Aufmerksamkeit für unsere Umgebung. Und das bekommen Kinder natürlich auch super sensibel mit. Und das ist, glaube ich, auch so das, was vielen bewusst sein soll. Und deshalb da vielleicht auch noch mal genau, also dieses gemeinsame Nutzen der Medien ist eben so mega, mega wichtig. Und das ist eben leider so das, was bei vielen entweder zu früh aufhört, auch dieses Hinterfragen und Begleiten, oder eben erst gar nicht stattfindet. Und das ist eben genau das, wo ich dann so ein bisschen Magenschmerzen bekomme und wo wir als Medienleuchtturm auch so ein bisschen unsere Aufgabe sehen und sagen, hey, wir wollen eben den Kindern so ein bisschen das Hintergrundwissen geben. Wir wollen die Kinder, wir brauchen denen nicht zu erklären, wie sie Smartphones nutzen. Wir brauchen niemandem zu erklären, wie sie irgendwann TikTok nutzen oder Snapchat. Das kriegen die alles schon alleine hin. Die haben auch schneller Sachen produziert, sprich Videos ins Netz geladen, als uns lieb ist. Aber ebenso dieses, wie funktioniert denn so ein Netzwerk überhaupt? Was ist denn das überhaupt? Wie verdienen die denn Geld? Wie kommt ein Bild auf Google? Und eben solche Dinge oder eben auch inhaltliches Hinterfragen von Medieninhalten. Also das, was der YouTuber da erzählt, erzählt er das oder die Werbung, die der macht, Product Placement für dieses Produkt, meinst du, der findet das wirklich so geil? Oder ja, erzählt er das jetzt nur, weil er von der Firma bezahlt wird? Also solche Dinge kann man ganz spielerisch und recht früh den Kindern als Fragestellungen mit auf den Weg geben, sodass sie selber irgendwann eben dahin kommen und diese Inhalte, die sie sehen, selbst hinterfragen und sich eben diese Fragen selber stellen.
Das ist eigentlich der wunderschöne Aufhänger. Deshalb vielen Dank, der uns eigentlich zum nächsten Thema bringt. Und ich glaube, das wird schon der leicht erste kritische Punkt. Wer trägt denn eigentlich welche Verantwortung für Medienkompetenz? Ne? Weil klar, ich bin in der Elternrolle. Von mir aus kann ich die auch kurz einnehmen an der Stelle. Ne? Aber wenn wir jetzt überlegen, wie verteilt sich das eigentlich? Also gerade deiner Meinung nach oder eurer Erfahrung nach, wir haben ja gewisse Rollen. Ne? Wir haben, ich sag mal, Plattformbetreiber. Ein paar haben wir schon genannt, da gibt es natürlich etliche und wer weiß, was da noch alles kommt. Ich bin schon froh, die meisten gar nicht mehr zu kennen. Wir haben natürlich eine gewisse Politik, die gewisse Interessen auch, ich sag mal in Klammern, der Wirtschaft natürlich mittreibt, der Industrie, Wir haben natürlich die Pädagogik, die eine große Thematik darstellt. Wir haben uns als Elternschaft und wir haben natürlich auch so eine Gesamtgesellschaft. Ich sag mal Hand aufs Herz, ich war noch nie ein Fan zu sagen, das müsste der Lehrer dem Kind beibringen, unabhängig vom Thema, weil irgendwie muss das Wissen gemeinschaftlich irgendwie rübergebracht werden. Dann habe ich im Vorfeld ja auch hier nochmal ein bisschen Hausaufgaben gemacht und habe mal geguckt, was findet man denn dazu? Also so ein bisschen die Selbsteinschätzung, Selbstbewertung der Medienkompetenz. Und da gibt es tatsächlich eine recht aktuelle Studie, die Bitkom gemacht hat, der Bitkom Research, jetzt im Juni 2025. Und die hat einfach mal gefragt, wie schätzen Sie sich denn selbst ein? Eine repräsentative Studie. Und die haben die Internetnutzer quasi, die Internetnutzung bewertet. Und die sollten einfach mal Medienkompetenz anschauen und sagen, wie vergebe ich eine Note? Der Durchschnitt war befriedigend, 3,1. Jüngere, 16 bis 29 Jahre, gaben sich selbst eine 2,5. Ältere, also ab 75 Jahren tatsächlich, nur eine 4,1. Nehmen wir dieses Wissen mal mit und stellen uns nochmal die Frage, wer hat jetzt eigentlich welche Verantwortung? Dann komme ich natürlich ganz schnell auch zu dem Schluss, ist es denn überhaupt so richtig, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die vielleicht selber von sich sagen, ich sehe mich da noch weit von einem sehr gut und nicht mal auf einer Gutebene unterwegs, ne?
Ich glaube, das sind die meisten, die eher wirklich nur so durchschnittlich unterwegs sind. Mit dem Finger auf jemanden zeigen sowieso nicht. Aber genau, also ich glaube, es existiert in vielen Dingen eben auch nur so ein Halbwissen oder eben auch genauso das, was mich interessiert. Also klar, so die Plattform oder das klassische Social Media, du hast eben gesagt, es gibt so vieles. Man ist froh, dass man vielleicht nicht alles kennt. Ja, aber ich muss mich immer wundern, dass es dann doch so eine Stetigkeit drin ist. Also wir haben Facebook schon total lange und dass da natürlich so kleinere, die dann immer mal aufploppen, Angebote, aber dass eben so TikTok, vorher Musical.ly oder Instagram oder WhatsApp und so weiter, da kommt ja letztendlich, haben die ja keine große Konkurrenz. Und genau, das heißt also auf der einen Seite die Plattformbetreiber, die das schon sehr, sehr gut machen, und natürlich im Profit rausschlagen wollen. Dann kommt die Politik, die dann eben auch jetzt so langsam, gerade auf EU-Ebene auch ja so ein bisschen in die Gänge kommt und sagt, oh, Social Media ab 16, finde ich einen sehr guten Ansatz. Wobei ich da, man muss halt immer so ein bisschen schauen. Also es geht ja nicht darum, dass man Inhalte verbieten will, aber es ist ja immer die Frage, wie funktioniert dieses Netzwerk und was wird darüber verbreitet? Und ich glaube, das ist eben ja auch das, wo wir so ein bisschen schauen wollen, denn es geht ja auch um den Schutz der Kinder und Jugendlichen und eben ja auch die Zeit, die wir haben möchten im Jugendalter oder Kinder- und Jugendalter, um die Kinder da zu begleiten. Das heißt, ja, also letztendlich haben diese Plattformbetreiber eine riesengroße Lobby. Es geht um wahnsinnig viel Geld. Und mich würde es freuen, wenn es möglich wäre, dass es wirklich so Sachen wie eine Altersverifikation gäbe bei der Anmeldung. Denn da sind auch ganz viele Eltern sich eben ihrer Verantwortung nicht bewusst. Die meisten Eltern, und da macht es natürlich auch meine Arbeit schwierig, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern arbeite, wenn ich sage, wow, das Social-Media-Angebot ist erst ab 13, du bist 8, du darfst es noch gar nicht nutzen, weil es kann gefährlich für dich sein oder du kannst diese Inhalte nicht bewerten oder es können Sachen sein, die dich verstören oder dir Angst machen. Und es dann heißt, ja, aber meine Mama und mein Papa haben mir das runtergeladen. Also dann sind natürlich die Eltern als diejenigen, die das legitimieren und das macht es natürlich dann auch schwierig. Toll für uns ist es dann, wenn wir es schaffen, in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sie wirklich dahingehend aufzuklären, dass sie dann sagen, wow, also alles das, was du mir jetzt so erzählst, das wusste ich gar nicht und jetzt bin ich wirklich am Überlegen, ob ich das selbst überhaupt möchte oder ob ich die App überhaupt noch nutzen möchte oder das Angebot nutzen möchte oder ja, das kommt nicht selten vor, dass viele dann sagen, wow, ich glaube, ich lösche TikTok sofort, ja. Also es geht nicht um Angst machen, es geht nicht um Übertreibung oder wie auch immer. Es geht um einfach eine Aufklärung. Und da merkt man, braucht es eben ganz, ganz viele Akteure. Also auf der einen Seite natürlich die Plattformbetreiber, die eben das ganz kommerziell sehen und denen das ganz egal ist, ob da jetzt Naja, ganz egal will ich jetzt nicht sagen, ob da jetzt Achtjährige drin sind oder nicht. Ich denke immer, wenn es ihnen ganz egal wäre, es gibt ja schon, also erstens haben sie das Mindestalter. Wenn sich dann jemand dran hält, können die Plattformbetreiber jetzt in dem Fall nichts für, aber man könnte das eben mit einer Altersverifikation denn dann besser vielleicht untermauern. Dann haben wir ja auch, je nachdem, welches Alter ich dann angebe, schon eine Jugendschutzeinstellung, die da dann greift. Das heißt, ganz vielen Social-Media-Plattformen ist es so, dass Kinder zwischen 13 und 16 eben voreingestellte Privatsphäreneinstellungen haben und das eine oder andere nicht geht. Und dann gibt es nochmal den Unterschied, die nächste Gruppe zwischen 16 und 18. Das hilft nur alles nichts, wenn die Eltern die Kinder anmelden und die Eltern ihr Geburtsdatum eingeben. Dann sind die Kinder 18 und dann ist eben kein voreingestellter Schutz von Plattformseite aus eben direkt voreingestellt. Also das sind dann so Dinge, die das Ganze dann schwer machen. Es gibt super viele Angebote für Eltern, die Eltern unterstützen. Und wo man dann quasi sagen kann, okay, hier, ihr liebe Eltern, es ist wirklich, also es kann kein Elternteil sagen, ich weiß nicht, wo ich die Informationen herbekomme. Manchmal frage ich mich, warum man noch so einen Live-Elternabend besucht, weil diese ganzen Infos als ganz viel Tools, es gibt die Seite schauhin.info, es gibt ClickSafe als Angebot, wo wirklich die Eltern auch mit kleinen Häppchen, mit aufgezeichneten Elternabenden zu allen möglichen Themen, es gibt es ein Angebot. Also gerade das Thema Eltern ist in der Medienpädagogik auf jeden Fall oder uns Medienpädagogen super, super wichtig und man merkt ja auch, warum es vielleicht so wichtig ist. Aber die größte Hürde und das größte Problem ist eben, diese Eltern zu erreichen. Klar, bei einem Live-Elternabend hat man natürlich da nochmal die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Ebene, persönlich mit den Menschen dann in Kontakt zu kommen, mit den Eltern. Gell? Aber da einfach den Eltern Dinge mit an die Hand zu geben und ihnen ihre Verantwortung bewusst zu machen. Interessanterweise ist der Fokus da eben nicht auf Eltern, ihr müsst euch mehr medienfit machen, sondern der Fokus ist einfach auf auch, und jetzt kommen wir wieder dahin, was du gesagt hast, reden, miteinander reden, Fragen stellen. Was hast du geschaut? Warum findest du das so cool? Warum spielst du das Spiel so gerne? Also auch die Kinder und Jugendlichen in ihrer Mediennutzung ernst nehmen, und dahinter fragen, um einfach da in einen Austausch zu kommen und vielleicht das eine oder andere zu hinterfragen. Und in der Gesellschaft ganz allgemein sehen wir ja auch da eine Veränderung. Also ohne Smartphone geht es ja schon gar nicht. Und wir haben auch da, muss ich sagen, da bin ich dann auch manchmal ja, sehr zwiegespalten, ob das wirklich in die richtige Richtung geht. Denn ja, wir haben die Apotheken-App, die uns irgendwie unsere E-Rezepte irgendwie in der App hat. Wir haben die Fahrkarte in unserem Smartphone. Und letztendlich bin ich letztens, als ich im Supermarkt war und gemerkt habe, ich habe mein Handy im Auto vergessen, wieder zurück zum Auto, weil die App dieses Supermarktes dann nicht verfügbar war. Und ich wusste, das, was ich einkaufen wollte, kriege ich aber jetzt nur irgendwie mit dieser App günstiger. Und da merkt man ja auch, wie abhängig man da schon ist und wie eben auch gerade da die Gesellschaft sich auch verändert. Und das finde ich halt, also auch wenn ich ganz, ganz lange aus Datenschutzgründen versucht habe, diese Apps gar nicht zu nutzen, merkt man, dass es doch, ja, man große Nachteile hat. Und das sehe ich dann eben ja auch schon wieder sehr, sehr kritisch für die Gesellschaft, weil ältere Menschen, die vielleicht zwar ein Smartphone haben, sind ja viele, die dann sagen, Mensch, das ist auch für mich wichtig, um Kontakt zu Familie, Enkelkindern und so weiter zu halten, die dann auch WhatsApp und so haben. Aber da jetzt durchzublicken und zu gucken, welcher Supermarkt hat hier welche App und wo muss ich einen Coupon aktivieren, um wirklich Vorteile draus zu haben oder nicht? Das sehe ich wirklich als kritisch. Und so ist es jetzt nicht nur bei den Älteren, sondern ja eben auch bei beeinträchtigten Menschen. So war ich gestern in einer Werkstatt für Beeinträchtigte von der Lebenshilfe und ja, da merkt man ja auch, dass also da letztendlich wer da jetzt nicht so fit ist, in Anführungsstrichen, da einen Nachteil draus hat. Und das finde ich halt echt schade. Und deshalb vielleicht jetzt nochmal auf die Pädagogik und die Schulen zu kommen. Und da sehe ich eben das große Problem. Die Schulen stellen sich nicht so der Verantwortung, auch der gesellschaftlichen Verantwortung, das Thema Medien so einzubringen, nicht so, wie wir uns das wünschen würden oder wie ich mir das wünschen würde. Und Medien im Unterricht sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist ganz oft auch die Frage, was ist das Fach? Also es gibt das Fach Medien, es gibt Pilotschulen, die jetzt so ein Fach Medien haben. Es ist auch teilweise Unterschiede in den Bundesländern. Aber naja, dann gibt es dann sowas wie IB, informatische Bildung und so. Aber da gehört ganz vieles, keine Ahnung, da gehört noch 10 Fingerschreiben rein und Nutzung der Office-Programme. Dann haben wir in den Schulen einen Flickenteppich an technischer Ausstattung. Das ist haarsträubend. Dann gibt es an manchen Schulen für jedes Kind ein Tablet und in anderen Schulen haben gerade mal die Lehrkräfte ein Tablet und Technik ist für die Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht vorhanden, dann ist das Problem, dass eben viele Lehrkräfte auch sagen, nö, das ist nicht mein Thema, die Medien werden von den Eltern zur Verfügung gestellt, das ist mir egal, was damit passiert. Oder gerade das Thema WhatsApp vielleicht, WhatsApp darf in der Schule nicht benutzt werden, also ist es nicht mein Thema. Aber da muss wirklich jeder irgendwie sagen, ja, also wir sind eine Gesellschaft und es gehört zur Gesellschaft. Es ist eben nicht morgen wieder weg. Und gerade Schule hat ja dahingehend auch eine super Verantwortung, weil, wie du ja schon sagtest, Schule ist ja, nach der Schule kommt der Berufseinstieg. Und ich glaube, das ist eben auch zum Teil katastrophal, was da für Vorkenntnisse sind. Also die können zum Teil TikTok und alles Mögliche bedienen und wissen, wie viel Flammen sie in Snapchat haben, haben aber vielleicht in ihrer Schulzeit noch niemals an einem Laptop oder einem PC gesessen. Und solche Dinge, finde ich, das muss man differenzieren und da muss man einfach, ja, das alles mal auseinandernehmen und nicht so dieses Wort Medien so insgesamt in eines nehmen, sondern sagen, was ist es eigentlich? In wie viele kleine Teilabschnitte müssen wir es packen? Und was ist wichtig, den Kindern eben hiermit auf den Weg zu geben und was wollen wir hier vermitteln?
100% richtig, was du sagst, liebe Michaela. Da war ganz, ganz viel drin. Ich überlege gerade, wo setze ich an? Ne? Ich habe noch ein paar Sachen. Nein, ich finde es perfekt. Deshalb auch vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle, dass du zu dem Podcast zugesagt hast, weil ich finde es wirklich eine absolute Bereicherung. Nur ich versuche noch selber meinen eigenen roten Faden festzuhalten. Das ist, glaube ich, das Problem der Stringenz. Aber du hast eine Sache gesagt, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf gehen. Also ich bin ja noch im Datenkeller, ich hole noch ein paar Sachen mit raus. Das LFK, das hat die SIM-Studie ins Leben gerufen. Das werde ich auch in die Shownotes verlinken, da kann man noch ein bisschen nachgucken. Weil du hattest es gerade so ein bisschen, ich nenne es mal die ältere Generation, ne? Auch so digitale, ja, da gibt es auch digitale Gesundheitskompetenz, ne? Auch so ein Kompass, die Nutzung. Und da fand ich eine Sache extrem spannend, die hier sehr gut passt, nur um das mal zu untermauern und mitzugeben. Laut dieser SIM-Studie 2024 des LFK trauen sich 2/3 der 60- bis 69-Jährigen die Recherchetätigkeit im Internet problemlos zu. 2/3. Bei den über 80-Jährigen sind es deutlich weniger. Man muss jetzt aber auch bedenken, das sind die Leute, die den Weg zu dieser Studie gefunden haben, die online natürlich zur Verfügung steht. Ne? Ja. Also möchte ich nur ganz klar sagen, gerade wenn man hier sagt, das ist nicht empirisch, kann es gar nicht sein. Ich schließe wahrscheinlich den Großteil der Leute aus, die den Weg ins Internet eh nicht finden. Das Spannende ist dann natürlich, wenn wir den Weg weitergehen, und nehmen einen zusätzlichen Aspekt dazu, was du auch gerade angesprochen hast, das ist so ein bisschen Medienvertrauen und ich würde fast sagen, die digitale Spaltung. Da gibt es Webcare, die haben eine Umfrage gemacht, die hatten 1000 Leute befragt, ab 16 bis 99 plus. Und die haben herausgefunden, dass 58% der Deutschen die Gesellschaft als digital gespalten erachten. Jeder von uns, ich lasse das mal kurz sacken, jeder von uns wird da wahrscheinlich eine eigene Meinung haben, wird Beispiele im Kopf haben. Ne? Denken wir mal an Nachbarländer wie die Niederlande oder Dänemark, da gibt es gefühlt kein Bargeld. Da bezahlt man zum Endeffekt ja mittlerweile mit seiner Smartwatch oder ja sonstige Wallets, die man so unterwegs hat. Ja. Das sind alles Dinge, die hätte ich meiner Oma aber beispielsweise nicht erklären müssen. Denke ich an meine Schwiegermutter oder die Schwiegeroma, so rum ist richtig, Die lebte in Texas, die kommt da aus einer ganz anderen Gesellschaft, die guckt einen an, wenn wir hier mit unserem Kleingeld anfangen. Und da finde ich es halt spannend, nochmal diese Studie von Webcare dazu nehmen, die dann auch sagen, 50% der Befragten, also 500 Leute, fühlen sich in der eigenen digitalen Kompetenz in Deutschland eingeschränkt. Mhm. Und jetzt kommt der wichtigste Part, trotz des Wunsches nach mehr Teilhabe, wie du es gerade auch gesagt hast.
Genau, das heißt, wir müssen als Gesellschaft die alle mitnehmen. Man kann nicht, jeder macht so seins und wir können da nicht irgendwie... Ja, das finde ich so, das, du merkst, ich brenne, ich bin gerade so ein bisschen, genau. Das ist eben so das, da wird nicht genug Aufklärung gemacht, es gibt nicht genug Kampagnen, um eben irgendwie den Leuten das zu zeigen. Also wenn ich jetzt gerade im Supermarkt oder so, dann heißt es nur, haben Sie die App oder wie auch immer. Aber eigentlich, warum macht nicht so ein Supermarkt, wenn Sie doch unbedingt Ihre App und Ihre Daten und ja auch davon profitieren, von diesem Einkaufsverhalten, was analysiert wird, warum macht man nicht irgendwie so einen Infostand und sagt, hey, ich zeige Ihnen, wie das geht und ich erkläre Ihnen auch, warum wir das machen und weißt du, so Sachen, also so wie wir vielleicht in Schulen gehen und die Hintergründe erklären und sagen, und jetzt können Sie sich überlegen, möchten Sie das oder möchten Sie das nicht? Warum ist da so eine Gesellschaft einfach nicht so weit? Warum sind wir so, ja, so dieses Friss oder Stirb? Also entweder kriegst du es hin oder lass es. Und eben, genau, die Leute werden nicht mitgenommen. Und lustig ist, als du eben sagtest, Online-Recherche, ist mir auch gerade noch ein Gedanke gekommen, dass, ja klar, also viele wahrscheinlich sagen, ich kriege das mit der Online-Recherche hin, das ist gar kein Problem. Aber dieses klassische Googlen oder diese klassische Recherche, die wir ja sonst haben, die haben wir ja schon gar nicht mehr. Und das bekommen aber viele gar nicht mit. Also ich behaupte mal, mein Papa, der auf Google geht und irgendwelche Sachen recherchiert, der wird auch nur, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele, ganz unbewusst nur noch die KI-Antwort lesen, die an erster Stelle steht. Also die Zusammenfassung und wird das schlucken. Das heißt, wir haben ja jetzt schon ganz schleichend, ohne dass es irgendjemand vielleicht sich bewusst gemacht hat, schon gar nicht mehr diese Recherche und diese Quellenbewertung und ich gehe auf die Seite und lese was und gehe auf die Seite und lese was, so wie wir das ja quasi hatten, bis vor, ja, ich sag mal, den Durchbruch der KI oder flächendeckenden Ausrollung der KI, muss man ja sagen. Wir finden ja heute fast nichts mehr, wo es eben nicht mit drin ist. Egal, ob das jetzt mein E-Mail-Programm ist, was jetzt da immer mehr KI-Anwendungen mit implementiert, wo ich auch jetzt noch nicht so glücklich bin und denke, will ich das jetzt hier? Hat positive Aspekte, aber ja, ich kann es eben, genau, es fließt immer mehr ein und auch immer mehr in die Gesellschaft ein. Und deshalb ist so eben dieses, die Frage eben, wo geht das hin? Und ich glaube, gerade was die Online-Recherche angeht, ist es eben so, dass ja viele auch das nicht mehr hinterfragen, was da als Ergebnis an erster Stelle quasi KI zusammengefasst generiert wird. Was ja in den meisten Fällen total super und gut und plausibel ist. Aber die Frage, ist es wirklich so plausibel und so gut? Das wäre natürlich dann wieder die Medienkritik, die wir vielleicht dann da wieder auch in den Fokus stellen müssen, um zu sagen, wie bewerte ich das eigentlich, was da rauskommt. Ne?
Absolut richtig, ja. Ich sag mal so, wir haben ja signifikante Unterschiede in unserer Gesellschaft zwischen Altersgruppen und Bildungshintergründen.
Das absolut.
Fakt. Ja. Einfach ein Fakt. Ist auch okay. Und vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben ja in anderen Folgen schon über KI gesprochen und du sprichst ja gerade diese Large Language Models an. Eine Sache ist immer wichtig zu erwähnen. Der alte Weg oder so, wie wir uns geprägt haben, wie wir uns entwickelt haben, gesellschaftlich mit Mediendiskurs, alles, was wir hatten. Mhm. Wir sind ja, also gerade auch meine Gesellschaft, meine Generation, wir sind ja reingeboren zu googeln. Oder vorher war es ja, Alta Vista ist ja, you name it, Suchmaschinen. Ne? Ich gebe eine Frage ein und frage, was ist Butterbrot? Ne? Mhm. Und krieg halt Informationen. Das neue Modell, das Large Language Modell, also OpenAI, das, was man jetzt aktuell so als KI bezeichnet, sind Antwortmaschinen. Da hebe ich nur immer ganz kurz den Finger und will darauf hinweisen, man muss immer nur hinterfragen, wer hat Interesse, dass diese Informationen dort gestreut werden, weil auch das Internet natürlich zu gewissen Unternehmungen zählt. Einfach nochmal platziert, das ist halt immer so ein ganz interessanter Schritt. Und dazu kommt eine Sache, die für mich irgendwie komplett untergeht. Gehen wir noch mal ein bisschen auf populäre Bildungsbücher ein. Nehmen wir mal Schulz von Thun, werden wir alle noch irgendwie gehört haben, mal gelernt haben. Da war doch irgendwas mit Vier-Ohren-Modell. Das kann man auf dieser Ebene ja genauso betrachten. Wir reden davon, dass es etwas ist von Menschen für Menschen. Jetzt ist halt ein Algorithmus dazwischen. Aber auch das, so wie ich es sage, muss es ja gar nicht gemeint sein. Und so wie es gehört wird, muss es vielleicht auch, vielleicht noch drastischer verstanden werden. Aber ne, Sender-Empfänger. Das gibt es überall, wo Kommunikation mit dem im Umlauf ist. Und wir reden ja immer wieder auch von Vertrauen. Einfach nur an jeden, jede, die hier zuhört, überlegt euch wirklich das, was ihr seht. Habe ich denn diese Fähigkeit? Kann ich etwas kritisch, wie du es gerade gesagt hast, kritisch betrachten? Kann ich das in einen gewissen Rahmen setzen? Framing ist ja auch ein relativ modernes Wort geworden, ne? Und Reframing. Weil das fällt mir leider immer wieder auf. Gut, das ist jetzt ein rein subjektiver Punkt, das muss ich ganz bewusst dazu sagen, aber da können wir gleich nochmal drauf gehen. Desinformation, Fake News, dieses Thema. Aber ich muss das mal aus meiner persönlichen Sicht sagen, die deutlich Jüngeren und die deutlich Älteren hinterfragen gefühlt nichts. Wo ich halt ein relativ kritischer Geist bin, der auch sagt, ich lese lieber noch zwei, drei andere Bücher zu einem Thema, oder so war es ja früher. Natürlich haben wir durch die ganzen KI-Möglichkeiten auch in der Forschung erhebliche Vorteile. Ne? Wenn ich eine wirklich fixe Bibliothek an Datenwissen habe, das durchforstet wird, das spart schon Zeit, das ist schon ganz nett. Aber es muss halt wirklich konkrete Grenzen geben und die gibt es. Das hat aber nichts mit OpenAI, ChatGPT, Gemini oder Ähnlichem zu tun, weil das sind ja die populären, die man wirklich nutzen kann. Und dann frage ich auch wirklich öfter mal im Alltag, wenn jemand halt das Ding für irgendwas nutzt, bist du dir sicher, dass das stimmt?
Genau.
Und da gibt es halt wunderbare Beispiele, die man immer mal wieder mit so einem Augenzwinkern reinwerfen kann. Lass doch mal dein Sprachmodell, weil nichts anderes ist es, lass es mal rechnen. Die Sprachmodelle sind jetzt, wir haben jetzt August 2025, so weit, dass sie auch Bilder generieren können. Also bewusst, das Sprachmodell kann ein Bild generieren.
Ja.
Schreib bitte mal hinein, kann jeder machen, aus Spaß. Generiere mir ein Bild. Ist ja egal was, es soll irgendjemand sein, der gerade, ja, der schreibt gerade eine Hausarbeit, er soll es mit der linken Hand machen. Das wird nichts, weil die Bilddatenbank, die im Hintergrund läuft, hat die meisten Bilder nur mit Rechtshändern. So, ja, so lächerlich das klingt, das ist der Punkt. Oder es gibt auch ein ganz berühmtes Beispiel, wenn es um Uhren geht, 10 after 10, werden vielleicht auch manche schon gehört haben. Wenn ich der KI sage, nehmen wir OpenAI, generiere mir doch mal bitte ein Bild, mach 100 Uhren, und mach 9.28 Uhr als Ziffernzeiger. Das Modell hat zu wenig Daten. Du wirst immer 10 nach 10 auf dieser Uhr sehen, weil es halt mal irgendjemand gesagt hat, es wäre die attraktivste Darstellung von Uhren, 10 nach 10. Und deshalb ist das Internet voll davon. Kann jeder jetzt gerne noch mal googeln, wenn er noch weiß, was Google ist. Und dann sieht man das halt einfach. Das sind so zwei kleine Beispiele. Es gab etliche Beispiele mit Nullen und Einsen. Und ChatGPT kann ich rechnen. Ja, klar. Weil es ein Sprachmodell ist, das hat damit nichts zu tun.
Genau.
Jetzt zu meinem eigentlichen Punkt, wenn wir an der Ebene sind und schon gemerkt haben, Medienkompetenz ist irgendwie auch so unzureichend verankert. Das ICDL spricht immer wieder über den Monitor für Lehrerbildung. Dann können wir noch mal so ein bisschen Richtung Lehrer denken, weil wir haben es ja von Verantwortung im Endeffekt. Das hat gezeigt, dass Medienkompetenz nur an 60% der Hochschulen für angehende Gymnasiallehrkräfte verpflichtend vermittelt wird. Nur 60%. Speziell in der Fachdidaktik, in Klammern da, wo es ja eigentlich hingehört, liebe Freunde, liegt die Quote nur bei 35%. So, zu wem darf ich jetzt gehen, Michaela? Mit wem soll ich denn mal drüber sprechen, diese Punkte mal einreichen und sagen, da sollten wir vielleicht was tun? Wohl wissend, das sage ich auch gleich, dass der Lehrer oder die Lehrkraft, der Lehrkörper nicht das finale Instrument sein soll, aber das ist wie mit der Arbeit. Irgendwo verbringt man ja die meiste Zeit des Tages und die Kinder sind immer in der Schule. Ich hätte da gerne Personen, die so weit geschult sind, dass sie sagen, an der Stelle sollten wir nochmal nachdenken oder wir fragen jemanden, der es wissen muss, zum Beispiel Michaela Weiß.
Genau, ja. Also, du sprichst da einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt an und das ist eben genau so das, wofür wir jeden Tag kämpfen oder wo wir auch jeden Tag unterwegs sind. Es ist halt echt schwierig. Also es reicht ja nicht aus, wenn ich punktuell einfach auch mal in der Klasse drin bin und da mal 90 Minuten oder vielleicht auch mal einen ganzen Vormittag mit den Schülerinnen und Schülern so ein Thema bequatsche. Das ist letztendlich ein schöner Vormittag für alle. Sie nehmen auch sehr, sehr viel mit. Aber das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Es muss einfach da verankert sein. Und es ist tatsächlich so, dass das Bewusstsein, glaube ich, für die Wichtigkeit und auch ja diese Gleichberechtigung letztendlich. In der Schule erreiche ich alle Schichten, alle Kinder und Jugendlichen, egal ob ich Eltern habe, die da die Kinder sehr gut begleiten oder ob ich Eltern habe, von denen es leider zu viel gibt, die die Kinder gar nicht begleiten. Und das ist eben der große Vorteil, wenn ich an Schule denke oder überhaupt. Deswegen, ich habe an so einem Positionspapier bei der GMK, ist die Fachgruppe, beziehungsweise nicht Fachgruppe, sondern die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, unser Dachverband oder Fachverband der Medienpädagogen. Und da haben wir gesagt, also wirklich frühe Bildung, frühe Medienbildung entlang der Bildungskette ist mega wichtig. Das heißt, um eben da diese, ja, alle abzuholen. Und dass wir können das nicht alleine in die Familien und alleine in die Verantwortung der Eltern geben. Wir können es nicht alleine in die Verantwortung der Politik geben oder der Plattformbetreiber, sondern es muss in die Bildung mit rein. Wir haben hier aber ein Problem. Also wie du schon sagst, das Problem ist, dass die Lehrkräfte dementsprechend nicht geschult sind oder werden. Das heißt auch, und das ist auch interessanterweise gar nicht unbedingt ein Generationsproblem oder ein Altersproblem. Ich merke auch ganz verstärkt, dass eben auch gerade junge Lehrkräfte da gar keinen Bock drauf haben, das vielleicht im Unterricht irgendwie so einzubringen. Selbst wenn sie selber voll kompetent in der Mediennutzung sind, sehen sie es überhaupt nicht als notwendig, vielleicht in der Schule irgendwie zu vermitteln. Dann haben wir natürlich die Älteren, die vielleicht dann sagen, nee, das fange ich mir jetzt gar nicht mehr an, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Aber wie gesagt, die Jüngeren sind dann eben auch da, dass sie sagen, nö, also ich habe jetzt hier Mathe und Sport studiert und keine Ahnung, wo packe ich das jetzt mit rein? Und wir können natürlich da jetzt auch noch ein Fass aufmachen und können sagen, wir haben sowieso einen Fachkräfte- oder einen Lehrermangel. Das sind ja sowieso alle irgendwie überlastet. Das wollen wir jetzt nicht auch noch hier irgendwie mit abbilden. Deswegen ist es schön und auch für die Kinder schön, davon abgesehen, dass wir als außerschulische Kooperationspartner da eben mit in die Schulen kommen und dann eben auch mal ein anderes Gesicht da ist und sie uns das ganz, ganz anders abnehmen wie der Lehrkraft, die sie jeden Tag sehen. Also das ist natürlich unser Vorbild oder unser Vorteil, den wir haben. Das ist tatsächlich da ganz gut. Da haben wir eine ganz gute Stellung und können da echt super gut mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und haben immer eine ganz gute Zeit. Also das ist das. Dann, wie ich schon sagte, die technische Ausstattung ist wirklich manchmal katastrophal. Und und auch so Sachen wie Elternabende oder auch da müsste es viel, viel mehr geben, dass eben da die Eltern mit ins Boot geholt werden, dass man da auch den Eltern die Verantwortung mitgibt. Und man hat außerschulische Sachen vielleicht, da erreicht man die Eltern, die ja sowieso das Interesse haben. Und jetzt schulintern ist es tatsächlich super, super schwierig und wird immer schwieriger, aber egal zu welchem Thema, die Eltern da zu erreichen. Also das ist wirklich im Moment meine größte Hürde, die ich habe, da Eltern zu erreichen, um denen um eben die zu begleiten und ihnen zu sagen, wie sie ihre Kinder bestmöglichst medienkompetent machen können. Ja? Genau. Und Medienerziehung letztendlich da unterstützen können. Und da muss ich immer wieder sagen, ja, es ist eben nicht, diese Medienerziehung ist irgendwie kein großer neuer Bereich, sondern letztendlich geht es um ganz normale soziale Kompetenzen, um zwischenmenschliche Kompetenzen, um Kommunikationskompetenzen. Letztendlich ist das große Zauberwort die Kommunikation. Hm. Ja. Und ja, es ist halt echt schwierig, weil die Schulen natürlich jetzt auch, und das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, und das ist ein großes Problem, jetzt eher so hingehen, dass sie sagen, wir sehen die Problematik, dass es Mobbing gibt, wir sehen die Problematik, dass Bildrechte verletzt werden, wir sehen die Problematik, dass ganz viel Hass entsteht. Das wird in die Schulen reingetragen. Und die Konsequenz daraus, die jetzt viele eben gezogen haben, viele Bundesländer oder auch einzelne Schulen, denen es überlassen ist, wir haben jetzt ein Smartphone-Verbot. Und das ist ganz, ganz schlimm aus meiner Meinung nach, denn so wird das Thema wieder ganz aus den Schulen raus katapultiert. Es wird eben nicht die Möglichkeit gegeben, mit Smartphones, mit eigener Technik, vielleicht auch, bring your own device, wenn in der Schule das nicht vorhanden ist, das als Werkzeug zu nutzen und den Schülerinnen und Schülern eben zu zeigen, hey, was kannst du noch so alles Cooles mitmachen? Oder einfach nur das ganz normale Gesellschaftliche, was man Kindern und Jugendlichen ja auch beibringen möchte. Wie organisiere ich mich, ja? Wie kann ich einfach meine, auch das Lernen letztendlich wird ja auch durch Medien verändert. Also wie kann ich mich organisieren, wie kann ich mich strukturieren mit meinen ganzen Möglichkeiten? Das sind ja total wichtige Dinge. Und ja, entweder, wie gesagt, hat die Schule die technische Ausstattung oder eben nicht. Und da ist eben durch dieses Smartphone-Verbot, also auf der einen Seite dieses, ich habe die Möglichkeit nicht mehr mit den Schülerinnen und Schülern eben so zu arbeiten mit den eigenen Geräten, aber das Denken von vielen Lehrkräften, die dann eben sagen, naja, also wir haben ja ein Smartphone-Verbot, jetzt brauchen wir ja gar nicht mehr über diese Sachen reden, das ist ja jetzt wieder total aus der Schule raus. Und das
Ja,
ist eben die Problematik.
du sagst es gerade, wir sind ja noch beim Thema Verantwortung der Medienkompetenz. Und ich sag mal, wir selber als Softwarehersteller haben natürlich auch viele Kunden der öffentlichen Hand. Da ist auch viel Schul-IT dabei, viel Verwaltung. Ich kann mir die Blicke gerade schon bildlich vorstellen, weil sie halt genau, wir kennen uns ja alle gut. Jeder kennt die Dringlichkeit des Themas und jeder weiß, oh ja, noch mehr auf meine Schulter, ne? Und das ist gerade der spannende Punkt, weil wie reagiert aktuell unsere Landschaft darauf, also unsere, ich nenne es jetzt mal die Politik, um die auch ins Boot zu holen. Wir sind beim Thema Verantwortung. Kürzungen, Diktate, ne? Also es geht gerade hier stark durch die Gazetten und ich bin in Darmstadt, also in Südhessen, da merkt man es auch sehr dringlich, weil es ja doch eine Universitätsstadt ist. An jeder Ecke ist gerade das Thema, hier werden die Gelder gekürzt. Wir müssen uns überlegen, was bedeutet das? Was für Fachkräfte entfallen schon wieder an der Stelle? Weil im Endeffekt, ne, du hast es gerade auch schön gesagt, das ist so ein bisschen Henne-Ei. Auch so dieses Lernen, Lernen. Ne? Wo fange ich denn an? Eigentlich bei den Eltern, eigentlich eben auch bei den Personen, die jetzt da dran sind, Lehrer zu werden, Fachkräfte,
Alle
Professoren werden
Akteure,
wollen.
alle Akteure.
Da haben wir jetzt natürlich nochmal, ich sag mal, eine zusätzliche kleine Blockade vor der Nase, um uns zu überlegen, wie können wir das machen? Wie kann man da sinnvoll, ja, ich sag mal, solche Diktate, die von oben kommen, durchsetzen? Weil es aus meiner Sicht, auch mit meiner persönlichen Meinung, komplett das falsche Zeichen ist. Wir müssten eigentlich, um die Gesellschaft wieder etwas voranzubringen, zu entwickeln, Fachkräfte aufzubauen, genau das machen. In Forschung, in Bildung investieren, natürlich auch in pädagogische Maßnahmen investieren. Und Medienpädagogik ist nach meinem Verständnis, ich denke, du wirst zustimmen, eins der Herzstücke davon.
Absolut. Und
Das
deswegen können wir, also auch unser Dachverband, wie gesagt, die GMK, und da bin ich auch mit Herzblut dabei, in einer ganz großen Familie, sage ich mal, von Medienpädagogen. Ja, wir werden auch, also die Medienpädagogik wird in ganz vielen Bereichen und auch Beschlüssen gar nicht gefragt. Also die wird komplett ausgeblendet in ganz vielen. Also wenn irgendwelche Dinge beschlossen werden, sitzt da am runden Tisch kein Medienpädagoge. Da besitzen ganz viele Menschen, aber die Medienpädagogik wird immer vergessen. Und es ist eben in ganz, ganz vielen Bereichen ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade weil du auch sagst, Kürzungen und so weiter, das haben wir am eigenen Leib zu spüren bekommen. Also bin ja auch für verschiedene Kooperationspartner für das Land Rheinland-Pfalz unterwegs. Wir haben in den letzten 2 Jahren ganz massive Kürzungen erlebt, was die Finanzierung von Schülerworkshops angeht. Und da ist es tatsächlich so, dass viele Schulen sagen, wir brauchen euch händeringend, kommt zu uns. Das Budget sehr, sehr, sehr begrenzt ist, sodass wir Wartelisten haben, die riesig groß sind, das auch an die Politik weitergetragen wird, aber das irgendwie an ganz vielen Stellen auch auf taube Ohren stößt, beziehungsweise, weil das wird von Bundesmitteln oder von Landesmitteln, in dem Fall Landesmittel, ganz oft ja finanziert. Und klar, also Sparpakete haben wir überall, aber ich finde, wir können doch nicht an der Stelle eben jetzt sparen. Das ist absolut an der falschen Stelle gespart. Ich überlege, dass die Kindersuchmaschine, auch wenn Suchmaschinen vielleicht jetzt irgendwann Geschichte sind, aber die Kindersuchmaschine Blinde Kuh, die es schon so lange gibt, wie ich das Internet kenne, sage ich jetzt mal, gefühlt, dass dort die Gelder gekürzt wurden und dass es eben diese Kindersuchmaschine nicht mehr gibt. Also eine Umgebung, wo Kinder suchen können, Ergebnisse suchen können, und das war wirklich ja meine Nummer eins. Das kann doch nicht sein, dass da die Gelder gestrichen werden und dass dieses Angebot dann einfach ersatzlos gestrichen wird. Gut, wir haben FragFin, aber es ist noch ein Unterschied. Sie arbeiten ein bisschen anders, und auch da spielt das Thema Geld oder das Finanzielle eine Rolle. Also ich habe jetzt gerade bei FragFin, es ist ja ein eingetragener Verein auch, die wirklich Institutionen, Personen aktiv jetzt angefragt haben und sagen, wir wollen Workshops anbieten, wir haben keine Kohle und wir könnt ihr uns nicht irgendwie spenden, damit wir unseren Workshop-Koffer wieder aufrüsten können, um in die Schulen zu gehen, um eben Workshops durchzuführen. Und das finde ich, kann irgendwie gar nicht sein. Ne? Und das heißt, es muss eigentlich mehr Geld rein, aber leider, ja, ist es so, dass eben immer mehr Geld rausgezogen wird. Und das ist tatsächlich auch, das macht unsere Arbeit, meine Arbeit total schwierig, weil es immer wieder darum geht, die Schulen wollen gerne die Unterstützung von externen Fachexperten, so wie unser einer. Aber sie sagen, wir haben keine Gelder, wir können das nicht finanzieren. Und dann ist es halt wirklich die Frage. Manchmal kriegt man das über Schulsozialarbeit, die dann ja dann wie bei der Kreisverwaltung angestellt ist, dass man über irgendwelche anderen Töpfe, aber es geht immer wieder darum, wie können wir das finanzieren? Und letztendlich war auch da schon der Knackpunkt vor vielen, vielen Jahren, als es der Digitalpakt denn dann ja in die Schulen, in den Schulen ausgerollt wurde, wo es jede Menge Geld gab. Unendlich viel Geld, die aber nur für Hardware und Infrastruktur gedacht ist und nicht für Schulung. Das heißt, es gibt Schulen, die haben damals Technik angeschafft und die haben 2 Jahre lang die iPads im Keller liegen gehabt, weil ihnen keiner gezeigt hat, was sie damit machen können im Unterricht. Und so Sachen, das finde ich, das geht gar nicht. Oder als wir Corona hatten, waren ganz viele Lehrkräfte. Natürlich bin ich mit ganz vielen ja, wenn man das schon so lange macht, 18 Jahre, mit ganz vielen auch mehr oder weniger privat befreundet. Ich habe letztendlich kostenfreie Beratung gemacht und habe den Lehrkräften erzählt, wie erstellst du ein selbst ausfüllbares PDF? Wie kannst du jetzt deinen Unterricht irgendwie so gestalten, auch ansprechend so gestalten, inhaltlich, methodisch, dass du das jetzt online machen kannst und so weiter. Es gab keine Gelder dafür, um das irgendwie schulintern denn dann für alle anzubieten. Und das sind so Dinge, ja, also da haben wir noch eine ganz, ganz, ganz große Lücke und Diskrepanz von dem, was sein müsste und von dem Ist-Zustand, den wir tatsächlich haben.
Und ich habe es immer noch so langsam, so ganz leise im Ohr klingen, ne? Die Kinder sind die Zukunft, das heißt es ja eigentlich auch schon immer. Und wenn man dann sieht, wo man sich halt ja selber ein bisschen wieder den Gürtel enger schnallt,
Genau.
ich mache es mal ganz flapsig, Deutschland spart sich wieder kaputt auf lange Sicht. Und es wird ja, natürlich gibt es sehr viele schöne Modelle, es gibt sehr viele tolle Projekte, die man unterstützen kann, gefühlt, aber auch, ich sage es jetzt mal bewusst sehr extrem, zu viel Ehrenamt, dass eben zu viel
Genau.
Eigenengagement kommen muss. Und sehr, sehr, ich glaube, es wird deutlich, wenn ich noch sage, was ich dazu meine. Der Digitalpakt, den du ihn angesprochen hast, ist ja eigentlich ein sehr lobenswerter, fast schon ritterlicher Akt gewesen. Das ist ja eine schöne Sache. Wenn man dann aber sieht, wie die Beauftragung des Ganzen aussieht und warum dann nur ein gewisser Prozentteil davon wirklich abgeholt wurde, weil eben die meisten, ich weiß gar nicht, wer den beantragt,
Ja, die
Direktoren,
Hürden
wie auch
einfach
immer,
wieder
ne?
zu groß waren.
Und
Sorry, dass ich
genau.
dich unterbreche, aber das ist ja eben das. Also, wer da
Ja,
pfiffig war,
du
der hat
bringst es auf
da.
den Punkt. Ja. Die Beantragung dauert zu lange, ist zu komplex. Niemand kann 70 Seiten durchgehen im Arbeitsalltag. Und das ist nun mal der springende Punkt, ne? Wo man dann auch sagen muss, wo liegt jetzt die Verantwortung? Ne? Wie komme ich eigentlich zu dem Punkt, die Frage zu stellen, wer trägt Verantwortung, wenn ich sie übernehmen will, aber wenn ich sie gar nicht übernehmen kann?
Genau,
Das ist vielleicht auch der springende
so
Punkt.
ähnlich ist das in einem Projekt, was aktuell auch in Rheinland-Pfalz läuft, was schon seit Sommer letzten Jahres gibt. Aber keiner irgendwie weiß, die Gelder sind irgendwie frei, aber keiner weiß, wie komme ich da eigentlich dran, und keiner irgendwie weiß, wie kann ich das einsetzen. Und das ja, dann gibt es dann Schulung für Schulung für Schulung. Die werden dann an Einzelpersonen in den Schulen irgendwie rausgegeben. Die tragen es dann vielleicht nicht weiter. Und letztendlich ist dann unser Ansprechpartner da, sagt, ja, eigentlich hätten wir da vielleicht ein bisschen Geld, wo wir sowas draus bezahlen könnten. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich an das Geld rankomme. Und daran scheitert es dann. Mhm.
Bürokratie als Bremse der Medienkompetenz. So könnten wir uns schön in großen Buchstaben überschreiben.
Ja, absolut. Und das, ja, das ist an so vielen Stellen so nötig. Und was ich auch nochmal sagen möchte, das klingt vielleicht so manchmal an der Stelle, klar ist unser einer jetzt mit einem gewissen Alter, einer gewissen Reife, sieht natürlich dann auch vielleicht so diese Notwendigkeit. Und man denkt vielleicht so, auch die Jugend, die hat da gar keinen Bock drauf. Und das erlebe ich eben ganz, ganz, ganz anders. Und deswegen vielleicht an der Stelle nochmal, die Kinder und Jugendlichen sind oftmals mega dankbar für die Workshops und die Inhalte, die wir so bringen, weil eben sonst keiner da ist, der eben Fragen stellt, die ernst nimmt. Also es ist für mich schon, wenn ich in eine Grundschulklasse gehe, also gerade Grundschule, weil die sind ja dann auch noch ein bisschen offener und so ein bisschen quirliger, und wenn ich nur irgendwie nur so zwei, drei Spielenamen, also ob es Roblox oder Fortnite oder was auch immer ist, einfach nur ausspreche, dann machen die schon ganz große Augen und sagen, boah, woher kennst du das? Kann doch gar nicht sein. Du bist doch schon so alt. Und ja, weil sie einfach die Erfahrung machen, dass Erwachsene ja das, was ihnen wichtig ist, nicht ernst nehmen. Oder dass wir eben auch sagen, okay, ich habe vielleicht auch Instagram auf meinem Handy oder ich habe auch TikTok, aber ich weiß eben, ich muss da aufpassen, ich muss da aufpassen, ich abonniere vielleicht nicht jeden Kanal, sondern ich schaue eben ganz bewusst, was wähle ich aus. Und versuche mich eben nicht durch den Algorithmus so leiten zu lassen. Versuche, da nochmal so unterstreichen. Genau, aber einfach um die Dinge zu wissen, es gibt einen Algorithmus. Ich kriege nicht alles gezeigt. Warum macht Snapchat diese Flammen? Was haben die für einen Sinn und Zweck? Ich sage immer, diese Flammen bei Snapchat ist emotionale Erpressung, weil das quasi für die Kids die Freundschaft bewertet. Und das finde ich so, finde ich so schlimm, und denen einfach aber auch da wieder die Kompetenz zu geben oder sie stark zu machen und zu sagen, hey, eure Freundschaft, das sind nicht die Flammen bei Snapchat, eure Freundschaft macht was ganz anderes aus. Und da kommen wir nämlich auch wieder dahin, was ganz, 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 ganz häufig, wenn wir den Strich drunter ziehen, vermittelt wird in unseren Workshops. Es geht natürlich um Medienkompetenz und es geht natürlich um Medienthemen, aber es geht vor allen Dingen auch um soziale Kompetenz. Also beim Thema Cybermobbing, was mache ich? Ich kann natürlich das, so Polizei macht ja auch ganz häufig das Thema Cybermobbing, die gehen so ein bisschen auf die rechtliche Sache. Wie ist das so rechtlich? Was hat das für Konsequenzen? Was darf man nicht? Das ist natürlich auch eine Komponente in unseren Workshops. Aber uns geht es vielmehr darum, wie fühle ich mich? Wo ist meine Grenze? Ich muss verstehen lernen, dass mein Gegenüber vielleicht eine andere Grenze hat, dass mein Gegenüber vielleicht lacht, es ihm aber vielleicht trotzdem dreckig geht, wenn ich irgendwas Blödes sage oder schreibe. Und vielmehr geht es eben auch um die sozialen Kompetenzen, und die leiden sehr, sehr, sehr massiv. Auch, ja, ich sag mal, vielleicht seit Corona ein bisschen mehr. Und das ist, glaube ich, so das, was es bei uns eben ausmacht, dass sich jeder ernst genommen fühlt und dass sie total dankbar sind und eben sagen, hey, das hat mir noch nie jemand gesagt, warum, und das ist nicht, das sind O-Töne, warum kamst du nicht vor 3 Jahren schon mal in die Klasse und hast mir das gesagt, ja? Jetzt habe ich so das Gefühl, es ist zu spät. oder ja, ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht. Ja, das ist eben, und das ist aber auch genau das, was unser Motor und unser Antrieb ist. Man verdient in der Medienpädagogik sich keine, ja, keine goldene Nase, wie man so schön sagt. Es ist immer ein Kampf, aber unser Motor ist tatsächlich ja, die Gesichter und das Feedback der Kinder und Jugendlichen oder auch der dankbaren Eltern oder auch der dankbaren Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiter, die sagen, hey, das hat mir jetzt nochmal, ja, jetzt weiß ich, warum die ein oder anderen Schülerinnen und Schüler vielleicht diese Problematiken haben. Oder jetzt weiß ich auch um das Hintergrundwissen, wie das ein oder andere funktioniert, und kann eben Schülerinnen und Schüler oder Eltern auch dementsprechend eher begleiten und beraten. Und das, ja, ist so das, was uns antreibt.
Quasi, wenn ich es richtig verstehe, würdest du auch sagen, Medienpädagogik ist quasi auch so eine Art Vermittlerin zwischen allen dieser Parteien, wenn man so möchte, ne? Also gerade auch, wenn wir von der Verantwortung sprechen und wir überlegen nochmal, Plattformbetreiber, Politik, Pädagogik, Eltern, Gesellschaft,
Wäre
alles, was da
schön.
so
Wäre
rumschwimmt, ne?
schön, wenn wir der Vermittler all dieser Sachen wären. In manchen Dingen sind wir es und in anderen werden wir gar nicht gefragt. Genau, aber wenn wir jetzt wieder beim Thema, genau, Vermittler, wenn wir jetzt das Thema Medium, was der Ursprung ja letztendlich ist, dieses Wortes, des Ursprungs, ja, sind wir genau da.
Das war der erste Teil mit Medienkompetenz mit Michaela Weiß. Und im zweiten Teil geht es darum, wie erkennen wir eigentlich Fake News? Nochmal das Thema Medienkompetenz an Schulen, Pflicht oder Kür. Wir sprechen auch so ein bisschen über Workshop. Was haben wir da in der Praxis? Wie kann man da kreativ sein? Netzwerken und Zusammenarbeit. Und wohin geht eigentlich das Ganze?